Ich weiß nicht genau, was bei euch so in der Gemeinde Gesprächsthema ist. Also ich finde es interessant, immer wieder Geschwister zuzuhören bei uns in Tittmoning, wie sie die Gemeinde einschätzen. In letzter Zeit, in den letzten Wochen, habe ich sehr widersprüchliche Statements so bekommen. Einer hat gesagt, unsere Gemeinde wäre absolut gesetzlich. Und gleichzeitig, gar nicht weit entfernt, ein paar Minuten später sagt mir eine Schwester, unsere Gemeinde ist viel zu weltlich. Und dann fragt man sich, wie ist es dann letztendlich? Gell? Es wäre jetzt interessant, von jedem von euch zu hören, wie ihr über die Gemeinde in Traunreuth denkt. Geht es in Richtung gesetzlich? Geht es in Richtung weltlich? Und woran machst du deine Meinung fest? Wie kann man das feststellen? Und was wäre die Lösung? Ein Lösungsvorschlag, der gekommen ist von einer Schwester, ja, wenn gesetzlich und weltlich, vielleicht sollte sich die Gemeinde irgendwo dazwischen einpendeln, zwischen gesetzlich und weltlich. Ich möchte versuchen, mit dieser Predigt ein paar Hilfen zur Einschätzung zu geben, anhand der Bibel. Und drei Fragen sollen uns bewegen. Einmal, was ist gesetzlich? Das zweite, was ist weltlich? Und das dritte, was ist dann das Gebot der Stunde? Wie kommen wir da wieder heraus? Über den ersten Punkt hat eigentlich der Klaus vor zwei Wochen schon gesprochen, von daher werde ich da nicht mehr so intensiv drauf eingehen. Es ist auch eine Predigt für sich selber. Sein Predigtthema, glaube ich, war 5 Tipps, wie du ein besserer Pharisäer werden kannst. Aber was ist gesetzlich? Ich möchte erst einmal einen Text lesen aus dem Alten Testament, wo es um einen König geht, den Rehabeam, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass er gesetzlich ist, aber von seiner Art und Weise, wie er auftritt und wie er denkt, sehen wir etwas von dem Wesen der Gesetzlichkeit. Weil es jetzt wieder mehrere Texte sind, habe ich die Texte auf Folie abgeschrieben bzw. abkopiert. Für die, die nicht so gern so viel oder so schnell blättern können in der Bibel, die können dann an der Wand mitlesen. Woran erkenne ich einen gesetzlichen Menschen oder eine gesetzliche Gemeinde? Und Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Rehabeam war der Sohn von Salomo, der Salomo hat sein Reich gefestigt. Israel war so groß wie nie zuvor. Und jetzt gibt schon ein bisschen einen Diskurs. Da kamen Jerobeam und die ganze Gemeinde Israels und redeten mit Rehabeam und sprachen, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. So mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter, so wollen wir dir dienen. Er aber sprach zu ihnen, geht hin für 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Das war schon mal nicht schlecht, der Tipp. Gell? Rehabeam bittet sich 3 Tage Bedenkzeit. Er sagt, ich muss darüber nachdenken. Und das Volk ging weg. Da hielt der König Rehabeam einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach, was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollen? Sie aber antworteten ihm so, wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst, und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Also der Tipp dieser alten weisen Männer war, zeig dich als Diener. Dein Papa, der Salomo, der hat schon am Ende viel zu sehr geknechtet, hat Frondienst verlangt, Steuern, die viel zu hoch waren. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt und gesprochen hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat. Da redeten die Jungen zu ihm, die mit ihm aufgewachsen waren, und sprachen, dem Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht. Du aber mach es uns leichter, dem sollst du so antworten. Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Das war eine härtere Form von Geißeln. Als nun Jerobeam samt dem ganzen Volk am dritten Tag zu Rehabeam kam, wie der König gesagt hatte, kommt am dritten Tag zu mir, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten. Und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. So schenkte der König dem Volk kein Gehör, heißt es am Ende. Also der Text spricht nicht unbedingt von Gesetzlichkeit, aber zeigt etwas von dem Wesen. Bei Rehabeam zeigt sich eine gewisse Arroganz. Er ist nicht wirklich interessiert daran, was sein Volk braucht. Er ist vielmehr daran interessiert, auf dem Thron zu bleiben. Und wie Rehabeam ist ein gesetzlicher Mensch in der Gemeinde ja nicht wirklich ein Diener der Geschwister. Lieber fährt er einen harten Kurs, natürlich biblisch, als dass er die Füße der Geschwister wäscht. Das hat sicherlich der Klaus auch gesagt vor 2 Wochen. Aber Jesus lehrte seine Jünger, dass sie führen sollen durch Dienen. Als sie sich gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist, da steht Jesus plötzlich auf, nimmt eine Schüssel Wasser, beugt sich nieder zu ihnen und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und dann sagt er, ich bin mitten unter euch wieder Dienende. Rehabeam sucht zwar scheinbar den Rat der Ältesten, aber er hat sich schon längst festgelegt. Deswegen sucht er auch den Rat der Jüngeren, weil die genau das sagen, das was er hören will. Und sie sagen, fahr einen harten Kurs. Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Zuletzt sehen wir, dass der Rehabeam dem Volk hart antwortet, und damit macht er dem Volk ganz deutlich, dass es in seinen Augen minderwertig ist. Und so legt er ihnen harte Lasten auf und ist nicht bereit, selber dafür einen Finger krumm zu machen. Und das gleiche Wesen finden wir bei den Schriftgelehrten im Neuen Testament. Herrschen und Betonen von bestimmten Gesetzen passt gut zusammen. Ich wiederhole nochmal ein paar Verse vom Klaus seiner Predigt, Matthäus 23, Vers 4, da sagt Jesus, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Ein Kennzeichen ist, sie stellen hohe Ansprüche an andere, manchmal auch an sich selber, helfen aber nicht wirklich, diese Ansprüche zu erfüllen. Jesus spricht weiter, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt und das Kamel verschluckt. Das ist ein paradoxer Vergleich, gell? Ich weiß nicht, ob bei jemandem von euch heute eine Mücke im Kaffee war. Bei mir war es nicht, aber wenn bei mir eine Mücke in den Kaffee fliegt, dann setze ich meine ganze Konzentration darauf, diese Mücke da rauszusieben, weil ich dieses grässliche Ding nicht verschlucken will. Und auf der anderen Seite verschlucke ich ein Kamel. Und das Kamel war damals das größte unreine Tier, das man in Israel finden konnte. Das heißt, gesetzliche Menschen können sich viel mit Kleinigkeiten beschäftigen, aber so die großen Sünden wie Stolz, Geiz, Heuchelei, dagegen sind sie immun. Die Frage ist, ob es das auch bei uns gibt. Regen wir uns über viele kleine Splitter auf in den Augen von anderen oder sehen wir auch noch die großen Balken? So ist ein Kennzeichen, sie regen sich über die weniger wichtigen Dinge auf und übersehen dabei aber das Wichtigere. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voll Raub und Unmäßigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und Unreinheit. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ein Kennzeichen, sie täuschen nach außen etwas vor, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Waren nur drei Punkte, sie stellen hohe Ansprüche an andere, helfen aber nicht wirklich, diese zu erfüllen. Sie regen sich über die weniger wichtigen Dinge auf und übersehen dabei das Wichtigere. Und sie täuschen nach außen etwas vor, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Das gibt es ganz allgemein in der Welt, in der Arbeitswelt, in der Schule, aber es gibt es leider auch in der Gemeinde. Die Frage ist, gibt es Anzeichen in unserem Gemeindeleben oder in deinem eigenen Leben, die auf Gesetzlichkeit hinweisen? Ein Anzeichen könnte sein, dass dir dein Verhalten so wichtig wird, dass es dir die Freude an Jesus raubt. Ist dir dein Verhalten, deine Leistung wichtiger als das Opfer, das der Herr Jesus für dich auf Golgatha gebracht hat? Zweites Anzeichen könnte sein, dass du denkst, du müsstest dir deine Heiligung selber schaffen. Wir denken manchmal, ja, die Errettung, die Erlösung, die Bekehrung, das ist mir geschenkt, aus Gnade seid ihr errettet. Aber jetzt die Heiligung, die muss ich selber schaffen. Und weil du das nicht schaffst, wirst du ständig von deinen eigenen Fehlern angeklagt. Und du fühlst dich irgendwie verdammt. Klagen dich deine Fehler ständig an. Ein Freund von mir, mit dem ich wirklich einige Jahre eine ganz intensive Beziehung hatte, geistliche Beziehung, wir haben uns ja gegenseitig Rechenschaft gegeben, ihm war die Heiligung vor Gott enorm wichtig. Aber er ist zu weit gegangen. Er hat sich dann selber eine Regel auferlegt, ein Gesetz, dass wenn er in der Stadt ist und er sieht eine Frau und er schaut sie mit begehrlichen Gedanken an, dass er sofort auf der Stelle Buße tut, und das wollte er damit signalisieren, dass er sich auf der Stelle hinkniet und betet und den Herrn um Vergebung bittet. Und das hat er so durchgezogen. Und ich war ein paar Mal mit ihm in der Stadt und es war wirklich nicht mehr lustig. Weil alle paar hundert Meter musste er sich wieder hinknien. Hier geht das Streben nach Heiligung in eine verkehrte Richtung. Hier drücke ich mir etwas auf, was in der Heiligen Schrift gar nicht, von der Heiligen Schrift her gar nicht gedeckt ist. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du dich ständig beklagst über das ungeistliche Verhalten deiner Gemeinde. Wie können die nur so ungeistlich sein? Anderes Indiz könnte sein, ich habe auch mit einem Bruder gesprochen, der genau das mir sagte, er will sich von keinen weltlichen Leuten mehr einladen lassen aus der Welt. Fällt es dir immer schwerer, mit ungläubigen Menschen Freundschaft zu pflegen, weil du mit den Menschen draußen gar keinen richtigen, vernünftigen Umgang mehr haben kannst. Und da müssen wir aufeinander Acht geben. Diese Tendenzen, die kann es in der Gemeinde geben. Gell? Und das Tragische ist, dass es keiner merkt. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der zu mir gekommen wäre, hätte gesagt, du, ich bin gesetzlich. Oder eine Gemeinde, wo du denkst, vom äußeren Anschein her könnten die gesetzlich sein, und du sprichst sie darauf an und die werden dir immer sagen, wir sind doch nicht gesetzlich. Zwei Verse, die mir an dem Punkt immer wichtig sind, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Alles in meinem Glaubensleben ist geschenkt von Gott. Und das betrifft nicht nur diesen Vers bei der Bekehrung, sondern dann geht es auch weiter, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, als Geschenk, aus Glauben, so wandelt auch in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Es geht weiter darum, aus von den Geschenken, die Jesus uns darreicht, zu leben und dankbar zu sein. Das war der erste Punkt. Sind wir, ist unsere Gemeinde tendenziell gesetzlich? Die zweite Frage, wo ist unsere Gemeinde oder bin ich weltlich? Woran erkenne ich einen weltlichen Menschen, eine weltliche Gemeinde? Sagt 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Ich bin gestern früh mit einigen Jugendlichen nach Salzburg gefahren und schon früh, und da lag der Nebel über der Landschaft und über dem Nebel hat man die Berge gesehen und die waren hell beleuchtet und man dachte, am liebsten will ich gar nicht mehr weiterfahren, sondern nur noch das anschauen. Soll ich das jetzt nicht lieb haben? Wenn Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt. Natürlich dürfen und sollen wir diese Dinge lieb haben, denn Gott hat sie uns deshalb geschenkt, dass wir sie genießen. Aber mit dieser Welt ist beim Sündenfall etwas passiert. Und zwar hat der Teufel die Gaben Gottes genommen und den Menschen angeboten. Sein Vorschlag war, nimm die Gaben, genieß das Leben, aber mach es ohne Gott. Und das ist das System der Weltlichkeit. Ich nehme die Gaben Gottes, aber die Gaben sind mir wichtig und einen Geber blende ich aus. Und der Mensch hat sich darauf eingelassen und dadurch wurde Satan zum Fürsten der Welt und wir wurden Satans Sklaven. Einer hat vor Jahren schon berichtet, das merkt man gleich an dem Beispiel, von einem Schiff, das im Hafen in einer Großstadt von Indien gelagert war. Und irgendwie haben die Hafenarbeiter, die Matrosen, das Schiff war vollgeladen mit Getreidesäcken, irgendwo an den Säcken rumgemacht und der Tourist, der da immer vorbeiging, der konnte nicht genau entdecken, was die da machen. Deswegen ist er abends nochmal vorbeigegangen und hat sich das genauer angeschaut, als die Hafenarbeiter nicht mehr dort waren. Und er hat gemerkt, dass sie die Aufschriften auf den Säcken überpinselt und neu beschriftet haben. Vorher stand drauf, freundschaftliches Geschenk der USA und jetzt war zu lesen, freundschaftliches Geschenk der UdSSR. Und genau das ist es, was der Teufel macht. Er nimmt die guten Gaben Gottes und verspricht dir ein erfülltes Leben durch die Gaben. Aber er verleugnet den Geber. Und damit schuf Satan ein neues System, das System der Weltlichkeit. Genieße die Welt, aber ohne Gott. Und genau wie die Gesetzlichkeit ist auch die Weltlichkeit ein falsches System, das ich als Christ und das wir als Gemeinde bei uns nicht installieren dürfen, obwohl ich das so gar nicht sagen kann, weil es ist ja schon längst installiert. Es geht jetzt darum, ein anderes Programm zum Laufen zu bringen, nämlich das Programm, das Gott uns anbietet. Der Text geht ja weiter. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Stolz des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Fleischeslust kann man übersetzen mit etwas tun wollen, die Augenlust etwas haben wollen und der Stolz des Lebens etwas sein wollen, aber das alles ohne Gott. Der Teufel sagt, das kannst du schon tun. Kein Problem. Er sagt, das kannst du alles haben. Und du kannst was aus dir machen. Aber verschwende keine Gedanken an Gott. Und somit werden die guten Gaben Gottes teuflisch. Ist es gut, wenn du dir deine von Gott geschenkte Sexualität mit Pornografie befriedigst? Kannst du Gott dafür danken? Ist es gut, wenn du dir nach der dritten halbe Bier noch eine vierte reinziehst? Kannst du für die vierte halbe Bier Gott auch noch danken? Ist es gut, wenn du dich mit gutem Essen vollstopfst bis zum Kotzen? Kannst du für dieses Essen noch danken? Ich war vor kurzem bei der Predigtvorbereitung und dann plötzlich kommt ein Mail rein. Es war so nebenbei ganz klein geöffnet und da waren Hotelangebote. Das ist nett anzuschauen. Da schaue ich mir eine Stunde lang viel zu teure Hotelanlagen an in Gegenden, die für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Da ist plötzlich wieder das andere Programm gelaufen. Gell? In der Predigtvorbereitung sollte das eine Programm laufen, aber dann ist plötzlich das andere wieder da. Kannst du Gott dafür danken, wenn du deine von ihm geschenkten Gaben zu deiner eigenen Ehre und zu deiner Selbstverwirklichung einsetzt? Und weißt du, das Schreckliche ist, dass das alles, diese drei Dinge, dass das alles bei mir da ist. Und dass ich vielleicht täglich damit kämpfe, wenn ich überhaupt noch damit kämpfe. Vielleicht hast du schon längst aufgehört damit. Ich habe hier ein Bild, das ihr kennt, weil ich es aus dem evangelistischen Vortrag hatte von mir, das bin ich. Oder das ist, bist du. Und in deinem Kopf spielt sich so einiges ab und dein Kopf und dein Selbstbild, das du von dir hast, das wird manipuliert, geprägt von außen. Das eine ist Leistung. Was schaffe ich? Wenn ich was schaffe, wenn ich was auf die Beine stelle, wenn ich was leiste, dann bin ich wer, oder? Aber das hängt ab von meinen Fähigkeiten. Damals auch gesagt, ich hatte in der sozialtherapeutischen Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, zwei liebe Männer, die haben eine Stunde gebraucht, für eine Kartoffel abzuschälen. Sind die jetzt weniger wert? Das andere ist Besitz. Was habe ich? Viele machen ihr Selbstbild fest an dem, was sie haben. Da kannst du schon Probleme bekommen, wenn dann einer zu dir kommt, was schaust du, lebst immer noch in einer Mietwohnung, kannst du dir kein eigenes Haus leisten? Das andere ist Aussehen und Ansehen. Jeder von uns ist irgendwie stigmatisiert. Gell? Eine Frau kann so stigmatisiert sein, dass sie eine tolle Figur hat und dann zieht sie sich aufreizend an, läuft durch die Stadt und wenn ihr die Männer hinterher schauen und ihr nachschauen, dann hebt es ihr Selbstbild. Aber was ist, wenn du entstellt bist? Das ist das System dieser Welt, das ist Weltlichkeit. Und in dieser Weltlichkeit gibt es keine Barmherzigkeit eigentlich. Und da werden unsere Kinder gedrillt. Ihr schickt sie in die Schule und sie müssen lernen und mit guten Leistungen sind sie anerkannt. Und mit schlechten Leistungen sind sie das nicht. Und das Ganze ist ein falsches Programm, das in uns arbeitet. Und das ist bei keinem von uns irgendwo draußen. Ja. Und das, was wir dagegen halten müssen, also das ist, wie sehe ich aus, die Fragen, was kann ich, was habe ich. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht diese Antworten ausfallen, so schätze ich mich dann ein oder so denke ich, so schätzen die anderen mich ein. Es gibt nur noch eins, was wir dagegen setzen können, und das passiert dann, wenn du Christ wirst: Wie denkt Gott über mich? Und das ist das neue Programm, das wir zum Laufen bringen müssen in unserem Leben, dass wir nachdenken darüber, was sind denn die Maßstäbe Gottes in unserem Leben. Das sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, passt euch nicht dem System dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt. Wenn er das so sagt, dann ist Weltlichkeit eine Herzenssache, oder? Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch sagen, ja, dieses System der Weltlichkeit, etwas tun wollen, etwas haben wollen, etwas sein wollen, das ohne Gott, das steckt auch in mir drin. Aber ist diese Weltlichkeit auch in eurer Gemeinde in Traunreuth? Die Frage ist eigentlich total simpel, ganz logisch. Wenn die Weltlichkeit in dir drin steckt und du steckst in der Gemeinde, dann habt ihr die Weltlichkeit auch in eurer Gemeinde. Und sie sitzt auf jedem Stuhl. Jesus betet in Johannes 17, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das Problem ist, dass die Welt auch in uns drin ist. Und das, was für uns vielleicht noch ein Problem ist, das ist für andere Gemeinden schon längst Programm. Weil die sagen, wir wollen ja, dass die Welt in unsere Gemeinde kommt. Wir wollen die Welt ja erreichen. Und dann sagen sie, also müssen wir schauen, dass, wie wir die Welt reinbringen. Am besten durch benutzerfreundliche, besucherfreundliche Gottesdienste. Ich habe dasselbe erlebt, als ich da in Neulusheim war. Das ist, Baden ist so eine Faschingshochburg. Da wurden Umfragen gemacht. Ja, wenn die Menschen in der Winterzeit Fasching wollen, dann machen wir einen Faschingsgottesdienst. Dann kommen wir maskiert und machen einen lustigen Gottesdienst. Und zum Schluss gibt es dann natürlich schon noch einen geistlichen Input. Aber die Frage ist, ob das so geht. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht in der KFG-Zeitung, manche ICF-Gemeinden, ich habe es auch von einem schon gehört, die haben auf ihren Toiletten, weil sie sagen, wenn die Menschen draußen heute Multimedia wollen, dann müssen wir Multimedia in der Gemeinde installieren. Und jetzt haben sie auf ihren Toiletten Bildschirme installiert, wo man dann klicken kann, welche Videoclips man sich anschauen will. Und einer hat das Statement gegeben und hat gesagt, also wenn ich da auf der Toilette sitze, dann will ich gar nicht mehr rüber zum Gottesdienst, weil ich kriege ja hier schon so viel Input. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass ihr hier in Traunreuth in dieser Gefahr steht, zumindest was die Toiletten angeht. Wir wollen, dass das Weltliche draußen bleibt, oder? Aber wir bringen es halt mit rein. Und da besteht jetzt eine andere Gefahr. Was ist die Lösung? Wie können wir die Weltlichkeit in unseren Herzen, in unserer Gemeinde bekämpfen? Und hier könnten wir auf die Idee kommen, ja, das geht, indem wir Regeln aufstellen. Wir machen Gesetze, um nicht weltlich zu werden. Wir werden halt ein bisschen gesetzlich, damit die Welt draußen bleibt, oder? Aber was sagt Johannes? Er sagt, habt nicht lieb die Welt, habt lieb den Vater. Wenn Weltlichkeit eine Herzenssache ist, dann funktioniert es mit den Regeln nicht. Denn einer hat mal gesagt, Entweder brechen die Leute die Regeln oder die Regeln brechen die Leute. Und da gibt es Gemeinden, die einen Regelkatalog haben, vielleicht 10, 15 Regeln, da musst du erstmal unterschreiben, dass du die Regeln hältst, bevor du in die Gemeinde aufgenommen wirst. Meine Frau hat Kopfbedeckung zu tragen, die Röcke müssen so und so lang sein, zu Hause kein Fernsehen und so weiter, unterschreib und du wirst Mitglied in unserer Gemeinde. Manche in unserer Gemeinde in Tittmoning, die kennen das, aber frag sie mal, was dabei herausgekommen ist. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, gib mir keine Regeln, sondern stell mir den Herrn Jesus vor. Gib mir keine Regeln, aber zeig mir Jesus. Erkenne die Herrlichkeit des Herrn und wenn du Jesus kennenlernst und lieben lernst, dann auch den Vater. Wenn Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt, sondern lieb den Vater. Und diese Erkenntnis von Jesus ist das Gegenmittel gegen Gesetzlichkeit und gegen Weltlichkeit. Wie kam der Paulus oder der Saulus aus seiner Gesetzlichkeit heraus? Du sagst durch seine Bekehrung, aber was ist bei seiner Bekehrung passiert? Er ist Jesus begegnet und er sagte, es war so eine Herrlichkeit, dieses Licht war heller als das Sonnenlicht und das noch dazu am Mittag. Johannes sagt in Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und wenn du von diesem Herrn gepackt bist, dann bist du nimmer in der Weltseligkeit, dass dir die Welt irgendwas vormachen könnte, sondern dann bist du in der Gottseligkeit. Das Wort gibt es eigentlich gar nicht, das hat der Luther erfunden und oft, wo in der Bibel Gottesfurcht eigentlich hin müsste, steht manchmal bei ihm Gottseligkeit. Mir gefällt das Wort trotzdem. Gottseligkeit bedeutet, ich bin ganz zufrieden mit Gott. Das heißt, ich brauche keine Welt. Und auf der anderen Seite weiß ich, Gott ist ganz zufrieden mit mir. Ich brauche keine Regeln. Ich möchte abschließend noch einen etwas längeren Text lesen. Ich traue mich trotzdem. Das letzte Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Da spricht Jesus zu dieser Gemeinde. Da sagt er, Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Eine Frage an dich, war die Gemeinde in Laodicea weltlich oder gesetzlich? Wir können es aus diesem Text nicht sagen. Hier wird nichts berichtet von Unmoral, hier wird nichts berichtet von Irrlehre, wie bei den anderen Sendschreiben. Aber hier sehen wir eine Gemeinde, die den Herrn Jesus nicht mehr braucht. Und deswegen steht er auch draußen vor der Tür und klopft an. Keine Verwendung mehr für Jesus. Würden Sie wahrscheinlich so nicht sagen. Und je mehr eine Gemeinde voranschreitet in der Gesetzlichkeit und je mehr eine Gemeinde voranschreitet in der Weltlichkeit, umso weniger wird sie Christus brauchen. bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Selbstgenügsam, selbstgefällig, selbstgerecht. Vielleicht ist es eine Mischung aus weltlich und gesetzlich. Selbstgerecht, selbstgefällig, selbstgenügsam, das ist das Wesen eines Pharisäers und das ist das Wesen eines Weltmenschen. Ich habe keine Not, ich brauche keinen guten Hirten, ich komme selber zurecht, ich brauche keinen Herrn, ich brauche keinen Arzt, ich brauche keinen Retter. Und dieser Zustand ist so ekelerregend, dass dem Herrn Jesus dabei speiübel wird. Er kriegt einen Brechreiz. Steht wörtlich hier. Und diese Gemeinde ist in diesen Zustand nicht einfach hineingefallen. Da kommen nicht einfach jetzt ein paar Leute von außen zur Gemeinde dazu und die waren halt jetzt vielleicht ein bisschen gesetzlicher oder weltlicher. Und so ist die Gemeinde plötzlich in diesen Zustand hineingestürzt. Nein, das geht schleichend über Jahre, über viele Jahre hinweg. Und keiner merkt es. Und die Gemeinde Laodicea, die zeigt uns, wie gefährlich ein Zustand der Selbstzufriedenheit werden kann. Auch wenn ich nur zum Gottesdienst komme und wieder heimgehen kann und sich die Gemeinde nicht so sehr in mein Alltagsleben einmischt, dann ist alles in Ordnung. Die Gemeinde ist blind geworden für ihren erbärmlichen Zustand und sie ist blind geworden für ihren wunderbaren Herrn. Und dieser war gar nicht mehr in ihrer Mitte. Und das Tragische ist, eine Gemeinde wird gesetzlich, eine andere Gemeinde wird weltlich, eine Gemeinde wird lau. Und das Tragische dabei ist, dass sie von all dem nichts merken. Und das Wunderbare an diesem Sehnschreiben ist die Gnade Gottes wieder. In Vers 18, ich rate dir. Wie gnädig und barmherzig ist der Heiland, dass er dieser Gemeinde noch einen Rat gibt. Der Rat lautet, tue Buße, mach die Augen auf, höre meine Stimme, geh zur Tür, mach die Tür auf, ich komme rein, ich will mit dir essen. Und das ist das Gebot der Stunde. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das Erkennen dieses wunderbaren Herrn, den wir haben. In jeder Situation, in jedem Ort, bei uns in Tittmoning, hier in Traunreuth, und egal wie es wirklich um uns steht, egal ob Jesus jetzt ganz im Zentrum ist noch bei uns oder ob er schon am Rande steht. Und ganz egal, ob die Recht haben, die sagen, dass wir eher gesetzlich sind, oder ob die Recht haben, die sagen, wir sind eher weltlich. Das Wesentliche, das wir haben, ist, dass wir einen wunderbaren Herrn haben. Einer, der für dich die Dornenkrone trug, der sich hat für dich anspeien lassen, der sich für dich hat schlagen lassen, am Kreuz erbärmlich gestorben ist, um dir all diese Geschenke Gottes zugänglich zu machen. Der Geber ist wichtiger als deine Leistung und der Geber ist wichtiger als die Gaben. Das haben wir früher in dem Lied, ich weiß nicht, ob ihr das Lied noch singt, aber ich habe es gerne gesungen im Traunreuth. In ihm ist alles, was ich brauche. Seine Fülle für meine Lehre und sein Leben für meinen ewigen Tod. Und dann noch eine andere Strophe. In ihm ist alles, was ich habe oder was ich brauche. Seine Liebe für meine Kälte. Und sein Licht für meine Finsternis. Ihr könnt vielleicht sagen, seine Liebe für meine gesetzliche Kälte und sein Licht für meine weltliche Finsternis oder Verblendung. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns als Gemeinden hier in der Gegend Gottes Segen.